Manchmal ist es auch so, dass wir ja persönlich einfach so ein Setup haben. An manchen Sonntagen, ich sage ja immer, wir leben aus Glauben. Christen leben aus Glauben, nicht aus Gefühlen. Manche Sonntage worshipe ich aus Glauben. Da ist keine Gänsehaut, da ist nichts, was mich in die Tiefe berührt. Aber es gibt einfach Sonntage, wo du hier im Worship bist, wo du so mitgenommen wirst hinein in die Texte und auf einmal ein Lied, das du so oft schon gesungen hast manchmal, aber an einem besonderen Sonntag hat das Lied plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Kennt das jemand von euch? Das ist gut. Schön, auf jeden Fall vielen Dank an die Band. Mein Hinweis wieder, oh, die leeren Reihen, das ist, ich gönne ja jedem seinen Urlaub, aber so viele freie Plätze sonntagmorgens, das ist, Herr Jesus, segne alle, die im Urlaub sind und lass mich über alles hinwegsehen. Okay, in euren Sitzen, da sind Netze und in diesen Netzen sollte ein Blatt drin sein und es sollte auch irgendwo vielleicht ein Bleistift oder ein Kugelschreiber da sein, denn wer schreibt, der bleibt. Ich werde das ganze Jahr über noch Werbung dafür machen. Wir haben unten auch diese kleinen DIN-A5-Ordner. Ich habe meinen eigenen Ordner angefangen. Ich habe schon 6 oder 7 Zettel drin jetzt. Ich glaube, ich mache von meinen eigenen Predigten auch noch Notizen in Zukunft. Der kürzeste Stift ist länger als das beste Gedächtnis. Macht es euch zur Gewohnheit, während der Predigt Notizen zu machen. Und wir sind thematisch im Moment bei dieser ganz großen Headline Glaube, der die Welt überwindet. Und überwinden ist so das, was, wenn ich die Augen zumache, in der Predigtvorbereitung seit einiger Zeit, wir hatten ja eine Serie, Quo Vadis, das Haus Gottes, aber so ein bisschen hatte ich den Eindruck, geh mal in die Richtung und genau in diese Anfechtung, die viele hier auch haben, geh da mal hinein. Glaube, der die Welt überwindet. Und auch das ist ein Ausdruck von Glaube, sonntags zum Gottesdienst zu kommen und felsenfest zu erwarten, dass Gott im Lobpreis oder der Predigt zu dir redet. Wenn meine Predigt an dir vorbeigeht, aber wenigstens der Worship, irgendwas kann Gott reden, wenn wir Glauben haben, wenn wir Erwartung haben. Wenn dich jemand nach dem Gottesdienst fragt, was hast du denn heute in der Predigt für dich erwartet? Und du sagst, naja, nichts Besonderes, dann kann ich dir versichern, die Chancen sind ziemlich hoch, dass ich diese Erwartungen erfüllt haben werden. Ich hatte mal einen Anruf gekriegt von jemandem. Das ist schon ein paar Jahre her. Und am Telefon erklärt er mir seine familiäre Situation. Da ist dieses und jenes und was weiß ich. Er war nur am Klagen. Und ich sage, ja, betest du nicht für Lösungen? Ich sage, wie betest du denn? Ja, nichts Spezifisches. Ich sage, das ist genau das, was du kriegst, nichts Spezifisches. Die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich sage, werd spezifisch. Sag Gott, was du gerne von ihm hättest. Okay, wir sprachen die beiden vergangenen Wochen darüber, dass wir uns als Christen nicht wundern sollten, dass wir auch, wenn wir gläubig sind, durch eine Menge Leiden gehen. Nirgends was anders ist uns in der Bibel verheißen. Wir leben in einer Welt, die ungerecht ist. Wo kannst du hingucken, wo du willst? Und aufrichtigen Christen passieren schlechte und schlimme Dinge. Und da guckst du dich um und ich sag mal, schlechten Menschen, bösen Menschen, geht's oft genug augenscheinlich prima. Die leben in Saus und Braus, die sind kerngesund, die haben irgendwie keine Anfechtungen, ich weiß auch nicht. Irgendwie denkst du, das kann eine Wahl, ist nicht fair. Und das hat schon die Psalmisten und die Schreiber im Alten Testament bewegt. Aber sie kamen am Ende immer zu einer letzten Schlussfolgerung. Und sie alle kamen zu dieser Schlussfolgerung, auch wenn der Gottlose sein Leben in allen Zügen genießt und kerngesund in Saus und Braus leben mag, er ist nicht zu beneiden. Die Welt ist weder fair noch gerecht. Sie ist seit dem Fall des Menschen bis zum heutigen Tag ein geistlicher Kriegsschauplatz und ein Schlachtfeld. Und Johannes schreibt das in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 5, da sagt er, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und wenn du keine Nachrichten guckst, da brauchst du noch nicht mal Nachrichten zu gucken. Ich meine, wir sind umgeben davon, von Lug und Trug und von Ungerechtigkeit in jeder Hinsicht. Es gibt Lehrströmungen in der Christenheit, die sagen, Jesus hat den Teufel vor 2000 Jahren besiegt und wir haben die Herrschaft seither angetreten auf diesem Planeten. Das ist Kingdom Now, Dominion Now. Da sind ein paar gute Sachen mit drin, aber ganz ehrlich, wenn das alles so wäre, dann machen wir allesamt seit 2000 Jahren keine besonders gute Figur dabei. Das muss man da so sagen, oder? Es ist wahr, der Teufel wurde vor 2000 Jahren am Kreuz besiegt, aber sein endgültiges Ende liegt noch in der Zukunft. Wann, und ich habe mir überlegt, das hat mich auch eine Weile beschäftigt, ja, als ich so ein Buch gelesen habe, aus dieser Bewegung heraus, mit was kann man das vergleichen? Ich sage, Gott, wir wissen, dass der Teufel besiegt ist am Kreuz, aber dann sehen wir um uns herum all die Dinge, die passieren. Und ich meine, das Neue Testament, die Briefe von Paulus, Petrus, all das zeigt uns, dass diese Welt in dem Bösen liegt. Du kannst sie drehen und wenden, wie du willst. Und dann hatte ich plötzlich irgendwann so diesen Gedanken gekriegt, mitten als ich dafür gebetet hat, wann hat denn Deutschland den Krieg verloren? Ganz gewiss nicht, als sich Hitler am 30. April 1945 erschossen hat. Und auch nicht am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation von Deutschland. Da sind sich, ich habe es extra gegoogelt, da sind sich 95% aller Militärhistoriker einig, der Krieg war Anfang Februar 1943 im Kessel von Stalingrad verloren. Spätestens wenige Wochen später mit der verlorenen Schlacht um Kursk vor Moskau. Und allen, die halbwegs klar denken konnten damals, war klar, der Krieg ist verloren, 1943. Von da ab war es nur noch eine Frage der Zeit. Und dennoch wurde weiter gekämpft, dennoch wurde weiter geschossen. Und diese Kämpfe dauerten noch über 2 Jahre an. Und genauso ist die geistliche Situation heute in dieser Welt. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Teufels befindet. Noch. Denn ich darf dir versichern, seine Tage sind gezählt. Und er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Aber bis es soweit ist, bleiben wir im Krieg. Und es gilt weiterhin so oder so, Kämpfe, Anfechtungen und alles hin und her. Es gilt, was Johannes im gleichen Kapitel einige Verse vorher schreibt. Unser Glaube ist und bleibt der Sieg, der die Welt überwindet. An der Stelle kann mal irgendjemand Amen sagen. Ihr seid alle so stille heute. Berufliche, finanzielle, zwischenmenschliche und körperliche Kämpfe. Druck von allen Seiten. So viele Zeugnisse, die der letzten Wochen auch, was ich so gehört habe und um mich herum alleine los ist. Und all die Dinge, von denen ich gar nichts weiß. Das Leben als Christ ist kein Spaziergang. Jesus hat an keiner Stelle gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme seine Badeschlappen, seinen Sonnenschirm, seine Strandliege und dann machen wir gemeinsam Ferien. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf täglich. Mitten in unserer Nachfolge steht Tag für Tag ein Kreuz. Und ich bräuchte auch hier keine ganz große Umfrage zu machen, um rauszufinden, dass ich nicht der Einzige hier bin, der das bezeugen würde. Wir alle kommen von Zeit zu Zeit in dieses Feuer der Leiden. Gott sei Dank hat es Gott trotzdem so eingerichtet, dass wir auch immer wieder Zeiten der Entspannung haben und kein Dauerdruck da. Zumindest wir hier. Wenn ich an die verfolgten Christen in manchen Ländern denke, die stehen auf mit dem Tod vor Augen und gehen ins Bett mit dem Tod vor Augen. Die sind jeden Tag lebensgefährlich bedroht. Kern der letzten Predigt war, dass dies normal ist. Diese Welt ist nicht fair, nicht gerecht. Aber alle diese Dinge prüfen und testen unseren Glauben. Und sie bewirken eins von zwei Dingen. Sie machen uns entweder stärker oder sie bringen uns zu Fall. Aber das Ziel Gottes ist, uns zu helfen, zu stehen. Es gibt diese Bibelstellen, wenn ihr alles getan habt. Manchmal weißt du nicht, was du noch machen sollst. So viele Probleme. Aber du tust, was du kannst. Und das ist das, was Gottes Wort sagt. Wenn du alles getan hast, steh. Punkt. Lass den Rest an Gott. Und wir haben zahlreiche Beispiele aus dem Hebräerbrief betrachtet vergangene Woche. Männer und Frauen, von denen es heißt, die aus der Schwachheit Kraft gewannen und im Kampf stark wurden. Und das gilt auch für all die Dinge, von denen ich ein bisschen erzählt habe, die Martina und ich in den vergangenen 40 Jahren erlebt und durchgemacht haben. Und an der Stelle, es ist ja oft so, dass wir uns dann am Kopf auch kratzen und diese Warum-Frage stellen. Warum passiert das oder jenes? Besonders wenn es sich auch um andere Personen handelt. Warum hat der oder die solche Probleme? Warum all diese Anfechtungen? Warum dieses Leid? Warum ist der eine oder der andere, warum ist er so krank? Was ist die Ursache? Und oft genug kommen wir zu der Schlussfolgerung, das kann doch wahrscheinlich nur an einem sündigen Wandel liegen. Ist es irgendjemand schon mal passiert, dass er in so ein Denkmuster reingekommen ist? Die Denkweise hatten ja schon die Jünger vor 2000 Jahren. in Johannes 9 steht, und Jesus ging vorüber und er sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Für die Jünger war klar, es muss einen logischen Grund dafür geben, dass dieser Mensch blind geboren ist, blind auf die Welt kam. Aber denkt das Ganze mal zu Ende, das muss man sich mal überlegen. Die hielten es für möglich, dass dieser Mann vor seiner Geburt gesündigt haben könnte. Was hätte er denn in der Gebärmutter anstellen können? Die Plazenta geklaut, heimlich geraucht? Aber das ist absurd. Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. Jesus erklärt nicht, warum der Mann blind war, aber an seiner Sünde oder der seiner Eltern lag es nicht. Aber er erklärt anschließend, dass Gott sich an dem Mann verherrlichen wird. Und dann hat er ihn geheilt. Ein kleiner Abstecher. Was ist der biblische neutestamentliche Weg, den man als offizielles Glied einer Gemeinde geht, wenn man körperlich leidet? Und ich rede nicht von einem Schnupfen oder einer Erkältung oder einem eingewachsenen Fußnagel. Ich rede von Anfechtungen, die an die absolute Substanz gehen. Wenn man von großen Schmerzen geplagt wird, wenn es um irgendetwas Lebensbedrohliches geht, dann hört mir bitte gut zu, der erste Weg ist nicht der Heilungsgottesdienst in Wiesbaden. Und dann sind auch die Healing Rooms in Kinzig am Rieg. Das ist alles gut, das kannst du später immer noch in Anspruch nehmen. Aber der erste Weg ist die Leiterschaft der Gemeinde. Und es ist wahrlich nicht schwer zu verstehen, was in Jakobus 5 steht. Da steht, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank? Und das konkordante Neue Testament, meine Lieblingsübersetzung, sagt, ist jemand krank und schwach, also wirklich ausgepowert am Ende mit seinen Kräften, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander daher die Übertretung und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das ist der biblische Weg, wenn es dir bedrohlich schlecht geht. Ende vergangenen Jahres, von Weihnachten bis Anfang Januar, das war einige Zeit nach einer OP, nicht lange nach einer OP, das fing so kurz vor Weihnachten an, konnte ich teilweise kaum laufen. Ich hatte übelste Schmerzen in der Blase. Es war grauselig, ich sag's euch. Wer sowas schon mal erlebt hat, so eine richtige heftige Entzündung, das ist unter aller Kanone. Und jeder Gang zur Toilette, das war eine Tortur. Und du kommst an deine Grenzen. Ich weiß noch, Heiligabend hier. Ich war froh, wie alles vorüber war. Und ich auf die Couch kam. Du kommst an deine Grenzen. Aber als ich, so Anfang Januar war das, was es ging nicht weg. Und als ich darüber nachdachte, was ich tun könnte, kam mir in den Sinn, dass für mich auch die Worte aus Jakobus 5 gelten. Und ich weiß noch, dass ich gerade am dritten Sonntag hier, habe ich nach dem Gottesdienst einen Teil der Leiterschaft zusammengeholt, die da waren. Und in meinem Büro habe ich ihnen ein Fläschchen Öl in die Hand gedrückt. Und ich habe gesagt, ihr werdet jetzt mich mit Öl salben und ihr werdet mir die Hände auflegen und euer Gebet des Glaubens wird ein Ende schaffen. Das haben sie auch gemacht. Für mich gebetet, mit Öl gesalbt. Am nächsten Tag waren die Schmerzen weg. Und seither war auch jede Untersuchung positiv. Und es hat mich wieder mal eine Lektion gelernt, dass wir uns an das Wort Gottes halten sollen. Vor einiger Zeit hatten wir einen Gast von einer anderen Gemeinde hier als Mitglied, der Mitglied einer anderen Gemeinde ist hier einen Gast gehabt. Und die Person ist auch schon länger krank, sehr krank. Und dann kam er nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne und bat mich für ihn, um Heilung zu beten. Und das war dann meine erste Frage. Ich sage, warst du schon bei deinem Pastor? Hat deine Leiterschaft dich schon mit Öl gesalbt und für dich gebetet? Und da hat er mich erstaunt und verblüfft angesehen. Und sagte, nee, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und ich sage, pass auf, du gehst jetzt heim, liest Jakobus 5 und handelst danach. Nimm die Bibel mit, legst deinen Leitern vor, deinem Pastor und deiner Leiterschaft. Und sag, hier steht geschrieben, das sollt ihr jetzt für mich tun. Ist interessant, dass wir teilweise doch wissen eigentlich, was geschrieben steht und alles andere erstmal ausprobieren. Aber Gott honoriert Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und das gilt auch für mich. Und auch egal, wie es mir persönlich gesundheitlich gehen mag, ich habe den Auftrag, mit Öl zu salben und Hände aufzulegen, wenn es erforderlich ist. Und es ist interessant, wenn du selber krank bist, hast du manchmal weniger Glauben für dich, als wenn du für jemand anders betest. Ist das wahr? Das ist echt schräg. Deswegen werde ich mich nicht abhalten lassen, egal wie es mir geht, anderen die Hände aufzulegen und zu erwarten, dass Gott heilt. Amen. Okay, wir sind ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen, aber es ging mir auch darum, einmal klarzustellen, dass es nicht immer ein Selbstverschulden oder Sünde sein muss, die Ursache für eine Krankheit. Es heißt ja auch, wenn du genau durchliest hier in Jakobus 5, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Und wenn, das bedeutet eben auch, dass auch ohne zu sündigen jemand krank und schwach sein oder blind geboren werden kann. Macht das Sinn? Danke. Für manche Dinge, die uns als Anfechtungen und Leiden treffen, haben wir auf dieser Seite der Ewigkeit keine Erklärung. Und mein Verdacht ist, dass wir auf der anderen Seite nicht mehr interessiert sein werden. Aber noch sind wir hier und müssen uns in dieser gefallenen Welt behaupten. Ohne Kampf kein Sieg und ohne Kampf keine Bewährung. Und wenn Gott uns bei jedem Problem, das wir haben, sofort einen Engel schicken würde, der es für uns löst und uns alle Probleme abnimmt, wir selbst wären unbrauchbar und lebensuntüchtig. Wenn wir jemand sein wollen, dann müssen wir zuerst jemand werden. Das ist eine kleine Geschichte von Schmetterling. Ein Mann beobachtete eines Tages in seinem Garten fasziniert, wie ein Schmetterling dabei war, aus seinem Kokon zu krabbeln. Irgendwie da rauszukommen. Das hat gewuselt da drin und er wusste, der will jetzt raus. Und stundenlang sah er zu, wie das Tier offenbar verzweifelt versuchte, sich durch so eine kleine Öffnung am Boden des Kokons zu quetschen. Aber es schien, als ob er so weit gekommen war, wie es ging, aber jetzt aus eigener Kraft nicht mehr weitermachen konnte. Und das arme Tier, dachte der Mann. Und voller Mitleid beschloss er, dem armen Viech zu helfen. Und nimmt eine kleine Schere und schneidet vorsichtig den Kokon auf. Kein Problem mehr für den Schmetterling, da jetzt rauszuschlüpfen. Aber da saß er da auf dem Tisch und hatte einen verkrüppelten Körper und verschrumpelte Flügel. Und der Mann beobachtete das Geschehen weiter und erwartete, dass sich jeden Moment die Flügel öffnen. Und er hatte eine klare Vorstellung in seinem Kopf, wie der Schmetterling jetzt gleich elegant und wunderschön davonfliegen würde. Aber er sitzt dann da und es passiert nichts. Nichts davon geschah. Offensichtlich konnte er es nicht. Und von dieser Sekunde an war der Schmetterling dazu verdammt, den Rest seines ausgesprochen kurzen Lebens krabbelnd mit einem verkrüppelten Körper und verschrumpelten Flügeln zu fristen. Er würde niemals fliegen können. Und Vögel und Spinnen, Eidechsen, seine Feinde würden ihm keine Chance lassen. Was der Mann in seiner Güte und seinem Wohlwollen nicht verstanden hat, war, dass das Ringen und dieser Kampf durch diese kleine Öffnung des Kokons zu kommen, für den Schmetterling überlebenswichtig ist. Es ist der Weg der Natur, um Flüssigkeit vom Körper des Schmetterlings in seine Flügel zu pressen. Dadurch wird er erst auf den Flug vorbereitet, sobald er seine Freiheit erreicht hat. Oh, als ich diese Geschichte mal gelesen habe, dachte ich, das ist der Mittelgrund, warum auch wir irgendwo manchmal uns durch diese engen Öffnungen durchkämpfen müssen. Durch diese schmale Tür, von der Jesus sprach. Und oft genug ist Ringen auch genau das, was wir in unserem Leben benötigen. Wenn wir ohne Hindernisse durch unser Leben gehen würden, es wird uns zu lahmen Waschlappen machen. Wenn alle Probleme von irgendjemand anders gelöst werden. Deswegen ist es so wichtig, auch in der Erziehung, Weisheit, um Weisheit zu beten, was du deinen Kindern zumuten solltest. Und ich weiß, es gibt Mamas wie meine Frau, die einen Mutterinstinkt haben, den ich teilweise wegbeten musste. Wo ich sage, lass die Kids das so machen. Die müssen das selber lernen. Und das müssen sie und das. Wir brauchen das. Ohne die Hindernisse, ohne die Kämpfe, wir wären niemals so stark, wie wir sein können. Und niemals fähig, wirklich zu widerstehen, wenn die wirklichen Stürme des Lebens eintreffen. Und wer von uns würde sich nicht wünschen, von Gott gebraucht zu werden? Wer möchte nicht einen Unterschied in dieser Welt machen? Wer wünscht sich nicht, effektiv Reich Gottes zu bauen und mitzugestalten? Ich gehe mal davon aus, doch so ziemlich jeder halbwegs mündige Christ, oder nicht? Und das beten wir doch sicher auch in unseren Gebeten. Herr, gebrauch mich. Lass mich in dieser Welt Licht und Salz sein. Ich möchte einen Unterschied machen in meiner Familie, in meinem Arbeitskreis, in meinem Umfeld, bei meinen Freunden. Ich möchte jemand sein, den du gebrauchen kannst, die Welt zum Positiv zu gestalten. Aber ich sag dir, solche Gebete sind nicht ohne. Und das gilt auch für eine Menge Lieder, die wir singen. Und in der Vorbereitung von allen gefährlichen Texten kommt mir immer sofort dieser Song History Maker in den Sinn, den wir früher mit Inbrunst immer gesungen haben. Und viele von euch erinnern sich noch daran, ja, dieses "Ist es heute wahr, dass durch mein Gebet der Himmel offen steht, die Erde bebt, es ist wahr, Herr, ich glaube, ich lebe für dich." Und dann da hinten heißt es dann: "Es ist wahr, Herr, ich glaube, ich lebe für dich." Und dann kommt der ganz gefährliche Satz: "Herr, hier bin ich, mach mit mir Geschichte in diesem Land." Wow. Und das Nächste, was passiert, ist ein Berg voll Problemen und Hindernisse und Kämpfe und was weiß ich ist da. Und du denkst, wie kann das denn sein? Boah, das hast du gebetet. Du willst Geschichte schreiben. Um Geschichte zu schreiben, brauchst du eine Geschichte. Es ist was anderes, wenn du selber deine ganzen Probleme hinter dir hast und dann darüber redest und Zeugnis bist, als wenn du nur aus grauer Theorie und aus irgendwelchen Büchern Storys erzählst von irgendwelchen Glaubenshelden. Das macht doch Sinn. Mach mit mir Geschichte in diesem Land. Ganz gefährlich. Wenn du das vom Herzen betest oder singst, um von Gott gebraucht zu werden, wenn du das ernst meinst, Geschichte zu schreiben, hier ist, worauf du dich einstellen kannst. Du betest um Kraft und es wird dir ein Berg von Schwierigkeiten gegeben, um dich stark zu machen. Du betest um Weisheit und es wird Probleme geben, ohne Ende, um sie zu lösen und nach Antworten zu ringen. Du betest um Wohlstand und dir wurde ein Gehirn gegeben und Muskelkraft, um zu arbeiten. Du betest um Mut und du wirst um Kämpfe geführt, um zu überwinden. Und du betest um Liebe. Herr, lass mich ein Mensch sein voller Liebe. Ich werde dir sagen, was passieren wird. Es werden dir eine Menge zänkische, unruhige und unangenehme Menschen in den Weg gestellt, um zu lernen, sie zu lieben, zu ertragen. Nur da, wenn du nur mit netten Menschen zusammen bist, boah, das Liebe ist so einfach. Das fällt mir so einfach. Ich glaube das gar nicht. Aber man hat sie nicht immer. Es gibt eben auch die Unangenehmen, an denen wir lernen dürfen, was das heißt, zu lieben. Auch wenn nichts zurückkommt. Irgendjemand hat mal gesagt, irgendwie bekam ich nichts von dem, was ich wollte, aber ich bekam alles, was ich brauchte. Da ist was Wahres dran. Von daher überleg dir zweimal, was du erbetest. Noch einmal. Für manche Dinge, die uns als Anfechtungen und Leiden treffen, haben wir auf dieser Seite der Ewigkeit keine Erklärung. Aber es steht außer Frage, dass wir auch für eine Menge Probleme und Dinge, die passieren, selbst verantwortlich sind. An der Stelle wusste ich, dass es sehr ruhig sein wird. Denn Mangel an Glaube, Mangel an Erkenntnis und ja auch oft genug Mangel an Gehorsam. Wir geben es ja ungern zu, aber eine Menge unserer Probleme sind eben auch hausgemacht. Ist es wahr? Wir treffen falsche Entscheidungen. Und wie oft habe ich das erlebt, dass ich von Leuten, die sich was aufgebaut haben, mit einer unweisen Entscheidung, eine einzige unweise Entscheidung, ihr Leben beinahe ruiniert haben. Wir benehmen uns unweise wie kleine, törichte Kinder. Wir schaffen uns eine Welt voller Probleme und Nöte, weil wir unsere Zunge nicht im Zaum behalten können. Leute, ich habe reingeguckt, ich habe schon ewig nicht mehr über die Zunge gepredigt. Dein Leben folgt deinen Worten. Das, was du aussprichst, ist wie ein Faden, der sich da vorne bewegt und zieht dich hinterher. Deine Sprache bringt dich dahin, wo du heute bist. So ein wichtiges Thema. Wie oft höre ich Christen zu und die stellen sich die Nackenhaare, was Leute teilweise aussprechen, auch als Christen. In jedem dritten Satz, ach, und da habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Und ich dachte, ich fall tot um. Und was weiß ich ja, denn ich denke, sag sowas nicht. Das sagst du nicht mal im Spaß. Deine Zunge ist ein Werkzeug. Okay, wir brauchen mal wieder eine Predigt in die Richtung. Scheinbar hält das nur ein paar Wochen immer. Deswegen, das ist so wichtig, dass das Wort Gottes in dir lebt. Nimm dir Zeit, die Bibel zu lesen. Hör die Predigten an. Rede mit Gott. Wie die Bibel sagt, verlasst nicht eure Versammlungen. Hey, das ist kein Sportverein. Wir sind hier nicht. Christsein ist kein Hobby. Haus Gottes bauen ist kein Hobby. Das ist eine Lebensberufung, die Jesus uns gegeben hat. Da draußen ist eine Welt, die verloren geht. Es ist keine Zeit, Christsein als Hobby zu betreiben. Sieh zu, dass du mit dem Urheber des Buches Gemeinschaft hast und dem Wort Gottes in der Bibel im Gebet lernst, ihm zu glauben und zu vertrauen. Glaube ist vollkommenes, vollendetes Vertrauen, dass Gott sein Wort und seine Zusagen hält. Und du wirst nur auf die Aussage von jemandem hin handeln, dem du auch wirklich vertraust. Und da dachte ich an irgendein Beispiel. Herr, gib mir ein Beispiel. Und ich muss an die Zeit der Bauphase denken, die wir hier gehabt hatten. Und wir hatten so viele Leute hier gehabt, die ich kaum kannte, die so begeistert waren. Ich meine, ich habe ja 16 Jahre nur über Bauen geredet. Vermisst es jemand? Einer. Ich nicht. Ich bin fast fertig mit meinem Zuhause, mit meiner Renovierung. Und ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn ich fertig bin, eine große Kiste, alle Werkzeuge, alle Spachteln, Glättscheiben, alles rein. Dann fahre ich in meinen und werfe sie rein. Weg damit. Nie wieder bauen. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Alles hat seine Zeit. Bauen und aufhören zu bauen hat seine Zeit, ich sag's euch. Jedenfalls in der Bauphase, und ich war ja damals wirklich voller Inbrunst. Ich sah das alles in meinem Geist und das sprudelte ja immer aus mir raus. Und dann habe ich mir natürlich immer gefreut, wenn Leute angesteckt wurden. Und ich weiß nicht, wie viele Leute zu mir kamen und gesagt haben, wow, wenn es dann losgeht, und, ja, ich hab auf dem Herzen einen bestimmten Betrag zu geben. Und dann sagen sie mir die Zahl. Und ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Davon ein paar und wir können bar Cash bezahlen. Und ja, ich war so begeistert, ich habe mich so gefreut am Anfang immer. Aber als es dann so war, es war alles Schall und Rauch. Und irgendwann war ich recht ernüchtert. Aber es war eben sehr oft auch Leute, die ich nicht näher kannte. Und ich dachte so drüber nach, aber was wäre gewesen, wenn jemand wie ein Walter Lennemann mir damals gesagt hätte, Manfred, ich überweise dir noch in dieser Woche 500.000 Euro aufs Gemeindekonto für den Bau. Ich hätte ihn nicht zu fragen brauchen, wo er das Geld her hat. Ich hätte ihn nicht fragen brauchen, meinst du das ernst? Ich hätte sofort am gleichen Tag den Baukran bestellt. Warum? Weil ich Walter Lennemann kannte. Weil ich ihn fast 40 Jahre kannte und mich nicht erinnern konnte, dass er je sein Wort gebrochen hätte. Wenn Walter dir was gesagt hat, da konntest du beruhigt ins Bett gehen und sagen, was ein schöner Tag, 500.000 Euro kommen die Woche. Warum? Weil ich ihn kannte, über so viele Jahre. Und er hat nie sein Wort gebrochen. Je näher und besser du jemanden kennst, der integer ist, desto mehr kannst du Vertrauen schenken. Und eins dürfen wir im Glauben heute mitnehmen. Egal, was die Quelle unserer Anfechtung und Kämpfe ist. Auch wenn wir uns Dinge selbst eingebrockt haben, wenn wir Gott aufrichtig bitten und wo es nötig ist, Buße tun, wird er uns helfen. Das sagt sein Wort. Und nur wenn du Gott näher kennst, wenn du dich mit ihm vertraut gemacht hast, wenn du ihn über Jahre und Jahre und über längere Zeiträume erlebt hast, dass er treu ist, selbst wenn wir untreu werden, das sagt sein Wort, er kann einfach nicht anders. Er ist für dich, er ist pro. Egal, was für Stimmen dir sagen, du bist ein Loser, du hast es verbockt, Gott ist fertig mit dir und was weiß ich alles, vergiss es. Er ist mit dir. Egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, auch wenn du kein Licht am Ende des Tunnels sehen kannst, auch wenn alles rabenschwarz scheint, tu, was du von deinem Herzen her weißt zu tun und vertraue Jesus, dass auch wieder bessere Tage kommen werden. Better days, it's all good. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Okay, wer hat denn in Erwartung und Glaube heute irgendeine Notiz gemacht? Wow, das sind doch eine ganze Menge. Sehr schön. Ohne Erwartung und Glaube ist es unwahrscheinlich, dass Gott redet. Es ist ein Gott des Glaubens. In einer Zeit einer enormen Dürre traf sich einmal eine kleine Gemeinde in Südtexas zum Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und was immer passiert war, der Pastor hatte irgendwie eine Offenbarung, es wird was passieren, wenn du eine ordentliche Predigt heute lieferst. Und da hat sich die Seele aus dem Leib gepredigt, dass Glaube Berge versetzen würde und Gottes regnen lassen würde nach 3 Monaten Dürre. Wenn sie denn alle nur festen Glauben daran hätten. Und was immer passiert ist, am Ende der Predigt, die ganze Gemeinde war entbrannt. Die haben sich gejubelt und sich gefreut und sind getanzt. Irgendwas war passiert. Ihr Glaube wäre der Schlüssel. Noch heute wird es regnen. Und sie waren so beseelt, dass sie beschlossen haben, sich am Nachmittag noch einmal für den Dankgottesdienst, für den reichlichen Segen zu versammeln. Und dann kommen sie allesamt am Nachmittag nochmal zusammen. Und die letzte Person, die den Saal betrat, war eine alte Schwester der Gemeinde. Eine alte Schwester, allen wohl bekannt für ihr Gottvertrauen und ihre immerwährenden, anhaltenden Gebete. Und sie ist die Letzte. Und als sie reinkommt, drehen sich alle rum, als die Tür knarrt. Und alle Anwesenden hatten in dieser Sekunde eine simultane göttliche Erleuchtung, was Glaube wirklich ist. Als sie nämlich sahen, was die alte Dame als einzige Person unterm Arm klemmte. Ein Regenschirm. Von daher klemmt euch ein Bleistift unter den Arm, wenn er kommt sonntags. Und erwartet fest von Gott, dass ihr jeden Sonntag irgendetwas aus dem Gottesdienst mit nach Hause nehmen werdet. Kommt, ich lade euch ein, lasst uns nochmal zusammen aufstehen. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Wenn wir den Gottesdienst offiziell hier dann beendet haben, hier vorne ist ein Gebetsteam. Wir haben Menschen in unserer Gemeinde, die sich die ganze Woche auf nichts anderes vorbereiten, als auf diese Zeit für Menschen zu beten, die mit Sorgen und Nöten und alle möglichen Dingen kommen. Erwartet, dass da was passiert. Wenn du das bist, komm nach vorne nachher. Lass für dich beten. Wenn es dir ganz schlecht geht, komm zu mir und ich sehe zu, dass wir als Leiterschaft für dich beten und dich mit Öl salben. Viele Ausleger sagen ja, dass der Kranke die Ältestenschaft rufen sollte. Das ist dann schon ein Punkt, wo es einer Person so schlecht geht, dass sie gar nicht mehr in die Gemeinde kommen kann. Also auch das ist, wenn ihr jemanden kennt, hört mir gut zu, das ist nicht die letzte Ölung. Die katholische Kirche hat da die letzte Ölung draus gemacht. Das ist nicht, was hier steht. Wir sind nicht, mein Job ist nicht, irgendwo hinzugehen zum Kranken und ihm Hände aufzulegen, sondern es war schön mit dir. Und wir verabschieden uns jetzt alle herzlich und das war's. Nein. Wir erwarten, dass Gott auch heute noch heilt. Amen. Praise you, Jesus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der so ein Wohlgefallen an uns hat, Herr. Du hast uns zu dir hingezogen. Wir sind nicht hier, weil wir selber irgendwie da drauf gekommen sind, sondern deine Gnade und deine Güte hat uns gezogen, Herr. Und wir danken dir so sehr, dass du uns Jesus gegeben hast, dass er für uns gekreuzigt wurde, gestorben ist und auferstanden ist und den Tod, den Himmel und die Hölle besiegt hat, Herr. Und dass wir in dieser Zuversicht leben dürfen, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwindet. Ich bete für jeden, der heute Morgen hier ist, der in Schwierigkeiten ist, Herr, dass er neuen Mut schöpft, neue Hoffnung kriegt, seine Augen zu dir hebt, Herr, egal welche Probleme und Sorgen und Nöten es sein mögen. Danke, Herr. Vielleicht ist heute Morgen irgendjemand hier und du kennst Jesus Christus noch nicht. Du hast noch nie eine bewusste Entscheidung getroffen. Du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Hey, das ist vielleicht dein Tag heute. Du hast gehört, was ich gepredigt habe. Ich sage nicht, dass dir Jesus ein Rosenbett verheißen hat. Aber das Leben als Christ ist das Leben. Und du wirst nie wieder zurück wollen. Alle Augen geschlossen für einen kleinen Moment. Könnt ihr alle mal eure Augen schließen? Wenn heute Morgen irgendjemand hier ist und du gerne dieses Leben als Christ starten möchtest, dann heb ganz kurz deine Hand. 2-3 Sekunden. Dankeschön, ich habe die Hand gesehen. Ist noch jemand hier? Irgendjemand noch hier?